Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und Glück auf zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute zu Gast bei mir sind Alex und Christoph. Die beiden haben einen Sprint hingelegt. Ich glaube, so schnell hat noch kein Quereinsteiger seine Bäckerei eröffnet. Innerhalb von 9 Monaten und dabei sind schon 3 Monate Betrieb dabei. Also ein halbes Jahr haben die beiden gebraucht, von der Idee, eine Backstube zu eröffnen, bis zur Umsetzung, bis zur Eröffnung. Wie sie das geschafft haben, welche Probleme oder auch gerade nicht Probleme sie hatten, das erzählen sie uns jetzt hier in dieser Folge. Viel Freude dabei. Noch ein ganz kleiner Einschub vorab. Am Anfang der Aufnahme regnet es bei Alex und Christoph ziemlich stark. Man hört dieses leichte Rauschen, es lässt aber im Laufe der Aufnahme nach und die Sonne kommt raus. Hallo Alex und Christoph.
Hallo.
Ja, wir haben uns jetzt hier etwas turbulent zusammengefunden, weil mein Termin vor dieser Aufnahme noch etwas länger gedauert hat und ihr schon fast wieder auf Abreise wart, was diesen Podcast-Termin angeht. Schön, dass es noch geklappt hat. Und zuallererst müssen wir natürlich klären, wo ihr steckt für alle die, die euch dann vielleicht mal besuchen wollen oder mal schauen wollen, was ihr so backt und wo ihr backt. Ich habe gelesen, in Idstein seid ihr. Wo ist denn das?
Das ist im Taunus und an der A3 gelegen. Deswegen kennen das vielleicht einige vom Autobahnschild her.
Mhm. Genau, ganz in der Nähe von Wiesbaden.
Bei Wiesbaden. Deshalb heißt die Straße, in der ihr die Bäckerei habt, auch Wiesbadener Straße.
Genau.
Ja, ihr backt im sogenannten Brotfenster, also eure Bäckerei heißt so. Wie kam es denn dazu? Ist ja ein relativ ungewöhnlicher Name.
Ja, also die Idee ist eben, dass es eine gläserne Backstube ist, dass man eben reingucken kann und dass wir eigentlich auch den Verkaufsraum mit als Backstube nutzen, weil das doch räumlich sehr begrenzt ist. Und es hat auch noch so 2 große Schaufenster, dass man eben gut reingucken kann. So, das war der Gedanke.
Mhm. War das ein Wunschobjekt, wo ihr jetzt seid, oder hat sich das zufällig ergeben oder gehört das vielleicht sogar schon zu eurem Immobilienimperium und ihr habt nur noch gesagt, jetzt ziehen wir da rein mit der Bäckerei?
Naja, nicht ganz so, aber es hat sich relativ kurzfristig für uns ergeben. Wir waren auf Location-Suche in Idstein und das hat sich als gar nicht so einfach gestaltet. Vor allem als neu anfangende Quereinsteiger wussten wir noch nicht so ganz, was haben wir für einen Platzbedarf. Und dann hat sich das so ein bisschen gezogen, diese erste Location. Und ich habe dann immer mal auf die eBay-Kleinanzeigen geguckt und auch so einen Suchauftrag eingegeben. Und auf einmal hat sich geboten, dass die älteste oder eine der ältesten Bäckereien in Idstein zu vermieten war.
Ah, das ist ein Zufall. Und Idstein ist eure Heimatstadt, also das war gesetzt.
Richtig.
Okay. Ja. Die alte Bäckerei, das höre ich selten, dass das noch möglich ist. Die hat ja dann meistens den Nachteil, dass wenn einmal die Tür zu ist, also einmal verschlossen und Betrieb eingestellt, dass man danach mit ziemlich vielen Auflagen leben muss, bautechnischerseits und was Brandschutz und so weiter angeht. Man also eigentlich meistens besser kommt, wenn man einfach irgendwo neu baut oder was Neues, komplett neu einrichtet. Wie war das bei euch? Konntet ihr da vorhandene Strukturen nutzen oder musstet ihr wirklich alles von Grund auf neu gestalten und einrichten?
Nee, wir konnten die Bäckerei eigentlich so übernehmen, wie sie jetzt auch immer noch ist. Diese alte Bäckerei war in den letzten 11 Jahren, bevor wir sie jetzt übernommen haben, eine kleine türkische Bäckerei. Also auch wirklich mit einem relativ kleinen 5-Etagen-Piccolo und einem aber dafür sehr, sehr großen Kneter und noch einigem Equipment, das wir dann ausgelöst haben. Und ursprünglich war die Bäckerei mal deutlich größer als jetzt. Also im Prinzip haben wir den ehemaligen Verkaufsraum und wahrscheinlich den Bereich, wo sie damals die Konditorwaren hergerichtet haben. Die eigentliche Backstube befindet sich auch auf dem Gelände, da ist jetzt aber schon seit vielen Jahren ein Imbiss drin.
Okay, also quasi eine glückliche Fügung, auch bautechnischerseits, weil das war dann ja schon relativ modern eingerichtet wahrscheinlich und den entsprechenden Standards angemessen.
Ja, modern würde ich nicht sagen. Das sind 30 Jahre alte Geräte, die aber gut in Schuss sind und zumindest ja funktionieren. Und so ein bisschen, als wir dieses Angebot hatten, mussten wir da auch dran denken, was ihr erzählt habt von eurer Sasselbäckerei, ne? Also mit den ganzen Behördensachen und so, dass wir gedacht haben, allein, dass das hier alles verdrahtet ist, funktioniert und man auch keine neuen Genehmigungen braucht, ist ja wahnsinnig hilfreich.
Ja, definitiv. Ja, also nicht nur finanziell, auch nervlich.
Ja, und vom Risiko her. Also deswegen, wir haben dann zu einem Zeitpunkt dazugeschlagen, als auch noch nicht richtig klar war, wie das mit der Ausnahmebewilligung läuft, und sind da ins kalte Wasser gesprungen, weil wir gesagt haben, okay, unser Risikoprofil verringert sich dadurch jetzt so viel mehr, dass wir eben dieses Risiko eingehen. Ja, also dass wir sagen, wir kaufen die Bäckerei schon, wenn wir noch gar nicht so genau wissen, wie es sonst so läuft.
Ob wir backen dürfen.
Ob wir backen dürfen. Und da haben wir dann zum späteren Zeitpunkt schon noch mal ein paar Nächte wachgelegen, aber im Nachhinein war das, glaube ich, die richtige Risikoabwägung. Ja,
gehen wir mal in die Vergangenheit. Ihr habt ja selber schon gesagt, ihr seid Quereinsteiger, sonst wärt ihr jetzt hier auch nicht in dieser Podcast-Reihe zu Gast. Wie kam es denn dazu? Was seid ihr denn ursprünglich beruflich gewesen? Was habt ihr gelernt? Wie war euer Lebensweg? Es sind ja jetzt auch zwei Lebenswege vermutlich, die sich jetzt erst in der Bäckerei quasi treffen.
Ja, also ich komme eigentlich aus der Vermarktung, / Werbung. Und habe jetzt viele Jahre mich aber um unsere gemeinsame Tochter gekümmert und so ein bisschen nebenberuflich gearbeitet und bin dann erst vor ein paar Jahren wieder ins Büroleben eingestiegen, als unsere Tochter in die weiterführende Schule kam, und habe aber gemerkt, nur das, so ist es für mich nicht. Und dann gebe ich mal an Christoph ab.
Ja, ich war auch in so Werbeagenturen eigentlich die letzten 15, 20 Jahre, und habe eigentlich als Heimbäcker immer mehr Zeit mit dem Backen verbracht. Und dann kam der Gedanke erst so ein bisschen scherzhaft auf, ach komm, willst du nicht eine Bäckerei aufmachen, haha. Und dann hatte ich davor erst Respekt, weil ich dachte, ob das sowas für mich ist, diese Routine und so weiter, und außerdem besteht ja die Meisterpflicht und so weiter. Aber ja, so letzten Oktober kam es zu so einem Punkt, wo wir beide dann irgendwie das ernst genommen haben. Wir gedacht haben, ist auch ganz schön, hier was lokal zu machen. Also ne, diese Werbeagenturwelt ist ja, man fliegt irgendwie in der Weltgeschichte umher, es ist immer sehr abstrakt, und hier ist es eben vor Ort ganz handfest, und das hat eben auch so einen gewissen Reiz. Und da haben wir gedacht, das eigentlich, warum nicht das mal verfolgen? Und es war am Anfang erstmal so ein Plan B. Ja, sozusagen, ja, mal gucken, ob das was wird. Vielleicht wird es auch nichts. Aber dann hat es immer mehr so positive Eigendynamik bekommen.
Ja, wenn du sagst Oktober, das ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ungefähr 9 Monate her. Das ist ja ein extrem kurzer Zeitraum von der Idee, eine eigene Bäckerei aufzumachen, bis zur Umsetzung, denn ihr seid ja nun schon am Backen. Ging dir das alles so reibungslos, wie es jetzt klingt? Also Ausnahmegenehmigung beantragen, sie dann auch bekommen, eine Prüfung gab es vielleicht auch noch, das müssen wir mal noch klären. Die Bäckerei finden, das haben wir ja schon angesprochen, das schien relativ problemfrei zu sein. Es ist jedenfalls, wenn ich mich jetzt mal versuche zu erinnern an die vielen Lebensläufe von Quereinsteigern, die wir jetzt hier schon hatten in der Podcast-Reihe, glaube ich, der kürzeste Zeitraum überhaupt, der mir untergekommen ist.
Ja, und ehrlich gesagt stand auch die ganze Zeit alles irgendwie auf grünem Licht. Also das ging alles sehr schnell. Wir haben im Oktober angefangen, uns Gedanken zu machen über eine Location und mögliche Realisierung. Also wie geht das mit der Ausnahmebewilligung? Und am 1. Januar haben wir schon die Bäckerei übernommen und haben uns dann selber 2-3 Monate Umbauzeit quasi eingeräumt und gehofft, dass eben in dieser Zeit das auch mit der Prüfung klappt. Und das hat dann auch geklappt. Also ja, das war so 5 Monate waren das, glaube ich, oder? Von der Beantragung
Ungefähr,
bis,
ja.
Bis zur Prüfung.
Also wir haben eigentlich auch in der Zeit, als es noch Plan B war, einfach die Anträge direkt gestellt. Und gesagt haben, dagegen entscheiden können wir uns immer noch. Aber wenn wir eine Chance haben wollen, weil das alles so lange dauert, muss man das immer gleich machen. Also ich habe dann auch immer gleich den nächsten Schritt, also wenn ein Schreiben von der Handwerkskammer zurückkam, am gleichen Tag geantwortet. Oder eher so, damit einfach es nicht daran scheitert. Ja. Und wir wussten aber, der Prozess ist halt intransparent. Du weißt ja nicht, dauert es 3 Monate, 6 oder 9. Mhm. Das macht einen schon fertig auf dem Weg, muss man schon sagen. Und nicht zu wissen, was ist das denn dann für eine Prüfung? Also wir haben eine Sortimentsbeschränkung reingenommen. Also mein Ausnahmegrund ist erstmal Lebensalter. Das war so dieses erste tolle Signal. Ab 47, sagt man ja, kann man aus Altersgründen eine Ausnahmebewilligung bekommen. Und das ist genau mein Lebensalter. Ja. Das heißt, ich hätte eigentlich die Sortimentsbeschränkung nicht gebraucht, damit es bewilligungsfähig ist. Aber wenn man mich das ganze Bäckerhandwerk prüft, dann bestehe ich auf keinen Fall die Prüfung. Ja. Ja. Also haben wir dann schon diese Sauerteigschiene als Beschränkung genommen. Und dann ist aber immer noch nicht klar, ne? Kommt der Prüfer bei dir vorbei? Musst du nach Darmstadt ins Schulungszentrum und da in 3 Stunden verschiedene Brote hochballern mit irgendwelchen Sachen, mit denen du noch nie gebacken hast oder so? Ja, also das sind schon Sachen, die ja auch nicht klar waren auf dem Weg. Hm. Ja. Und dass es dann am Ende so war, dass eben ein Prüfer zu uns in die Backstube gekommen ist und wir durften unser Programm, also ich durfte unser Programm backen. Also genau das, was wir jetzt auch zur Eröffnung gemacht haben, das ist natürlich toll, ja, weil dann musst du nicht nochmal extra was für die Prüfung lernen, das ist ja ein Job nochmal für sich.
Hm. Gehen wir nochmal kurz zurück zur Handwerkskammer. War das das Gefühl, da mit offenen Armen empfangen zu werden? Also hatten Sie ein eigenes Interesse daran, dass Ihr Betrieb aufmacht? Denn man hört da aus jeder Region irgendwie andere Signale. Aus dem Saarland zum Beispiel habe ich letztens gehört, da wird sich mit Händen und Füßen gegen gewehrt, dass da ein Quereinsteiger seine Bäckerei aufmachen kann. Im Niederbayerischen wird man mit offenen Armen empfangen. Bei euch klingt es jetzt ähnlich, dass die Handwerkskammer also zumindest mal keine Steine in den Weg legt.
Ja, absolut. Die haben uns keine, also die Erreichbarkeit der Handwerkskammer ist per se jetzt nicht, das ist jetzt nicht das Allereinfachste. Aber die haben uns definitiv keine Steine in den Weg gelegt und im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch uns beraten. Auch wenn es immer noch relativ schwammig ist. Es gibt halt leider keinen Leitfaden. Die wollen das, glaube ich, auch nicht. Also ich glaube, die wollen, wenn sie diese Ausnahmebewilligungen erteilen oder erstmal diese Prüfung möglich machen, wollen die das schon relativ individuell auch im Vorfeld und hinterher beurteilen. So ist mein Eindruck.
Mhm. Und bei euch war es dann so, dass es eigentlich keinen anderen Ausweg gab für die Handwerkskammer, weil Alter 47 ist gesetzt, das steht irgendwo in der Verordnung drin, in der Handwerksordnung. Und dann musstet ihr zur Prüfung zugelassen werden. Die Selbstbeschränkung habt ihr, sagt der Name schon, ne, euch selbst aufgelegt. Die Eingrenzung, da gab es jetzt in einem anderen Podcast-Interview auch schon den Fall, dass die Handwerkskammer gesagt hat, naja, wenn sie jetzt so viele Brote backen wollen, verschiedene Sorten, dann müssen wir sie eigentlich aufs ganze Sortiment prüfen. Das war bei euch auch nicht der Fall. Ihr habt also euch quasi nur auf Sauerteigbrote spezialisiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann kam der Prüfer noch zu euch in die angestammte Stätte, in der ihr wahrscheinlich schon ein bisschen Erfahrung gesammelt habt.
Genau, wir haben Sauerteigbrote, Baguettes, haben wir separat reingeschrieben, weil wir nicht wussten, ob man die vielleicht auch nochmal nur mit Hefe macht. Mhm. Machen wir nicht, aber wussten wir damals nicht. Und Brioche-Buns haben wir uns noch reinschreiben lassen, damit wir Burgerbrötchen machen können. Mhm. Und es steht jetzt aber drin, Sauerteig, also wir dürfen alles mit Sauerteig machen, nicht nur Brote.
Okay, was ja auch ein sehr weites Feld ist, man kann ja auch in Hefebackwaren Sauerteig fallen lassen, ne? Das ist vermutlich damit eingeschlossen oder zumindest nicht ausgeschlossen.
Mhm. Ja. Mhm.
Ja.
Sehr schön. Wie lief denn die Prüfung ab? War das Theorie und Praxis und wie umfangreich war das Ganze?
Das waren 3 bis 4 Stunden Theorie und Praxis in einem. Also er kam vorbei, ich habe das Programm gebacken und dabei eben Fragen beantwortet und selbst natürlich das schon so moderiert, dass möglichst wenig Fragen aufkommen. Und so hat er das auch im Vorfeld schon angekündigt, hat gesagt, also natürlich je mehr Fragen aufkommen, desto mehr frage ich nach und je mehr ich den Eindruck habe, dass sie wissen, was sie tun, desto weniger werde ich fragen.
Ja, das heißt, Vorbereitungen waren gar nicht Teil der Prüfung. Also ich kenne das normalerweise so, dass man da mal einen Tag mindestens praktisch geprüft wird, meistens zwei. Und dann kommt noch die Theorie on top. Das heißt, die ganzen Sauerteig-Vorbereitungen und so weiter hat er selber gar nicht miterlebt als Prüfer.
Nein. Und ich hatte auch überlegt zum Beispiel, ob ich das beim Weizenbrot so machen soll, dass ich eben die aus der Kühlung abbacke und nochmal einen Teig für den nächsten Tag ansetze. So hatte ich es mir ursprünglich mal gedacht. Mhm. Und habe das dann aber auch nicht gemacht, weil ich dachte, das ist dann auch zu viel für die drei Stunden. Ja, habe ich dann eher einfach gehalten und das habe dann aber alles erklärt und nochmal sogar Handyfotos und Videos gezeigt, wie ich es gemacht habe und so.
Ihr habt dann also mit Bravour bestanden?
Ja.
Ja. Mit Bravour weiß ich nicht, aber ja, doch.
Das waren ganz tolle Brote.
Ist auch nichts schiefgegangen, außer den Tuchabzieher habe ich, als ich die Weizenbrote, glaube ich, geschossen habe, nicht bis zum Einrastpunkt geschoben und dann sind zwei Weizenbrote abgestürzt. Aber das war alles. Sonst ist wirklich alles gelungen.
Ja, selbst da war er gnädig.
Und hat er die Sachen auch probiert oder war das jetzt eine rein handwerkliche Geschichte? Also, dass er sehen wollte, wie du mit der Technik umgehst und mit dem Teig?
Nee, er hat sie probiert. Und weißt du noch, welches Weizenbrot? Haben wir das Französisch? Haben wir das Tote Möhr gebacken? Ja, ne? Also da hat er auch gesagt, er war ihm ein bisschen zu wenig Salz dran, also für seinen Geschmack. Und das, ja, das Dinkelbrot hat er auch probiert.
Mhm. Ja. Ja, schön. Also das wird wahrscheinlich eine kurze Podcast-Folge, weil es überhaupt keine Probleme und Sorgen gab. Oder fällt euch was ein?
Die Sorgen fingen dann hinterher an. Also
das heißt?
Das heißt, wir mussten ja, also wir durften ja dann loslegen und hatten dann noch so ein paar Probebacktage. Und haben ja uns um unseren Instagram-Account gekümmert und geguckt, wie kriegen die Leute dann jetzt möglichst mit, dass wir da sind bald und hier schon mal Probe backen. Und das ist wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Also da haben wir schon sehr viel Zuspruch bekommen und haben dann auch Testbrote ganz am Anfang verschenkt und dann irgendwann noch mal eine Runde gebacken, um die dann preisgünstiger abgegeben und haben dann auch schon mal unseren Online-Shop getestet, weil es bei uns die Möglichkeit gibt, per Online-Shop vorzubestellen. Und hatten dann auch einen Bäckermeister da, weil wir uns, das gehörte so zum Plan B beziehungsweise C, dass wir gedacht haben, wenn wir jetzt diese, wenn das mit der Prüfung nicht hinhaut und wir erstmal aufmachen müssen, dann vielleicht zusammen mit einem Bäckermeister. Also da haben wir noch so ganz viel probiert. Das ging ja dann alles, wie man hört, sehr, sehr schnell. Und dann war es eigentlich soweit. Wir haben am 1. April geöffnet. Da waren Christoph und ich auch tatsächlich noch ganz allein mit so ein bisschen Unterstützung aus der Familie.
Und da fingen dann die Probleme an.
Und da fingen die Probleme an, weil wir ja auf einmal so komprimiert zusammenarbeiten mussten. Ja, das haben wir vorher nicht getan. Und das, also die erste Woche haben wir ganz gut überlebt und konnten auch ganz gut zusammenarbeiten. Und dann haben wir aber gemerkt, okay, wir brauchen schnell Unterstützung, das schaffen wir nicht alleine.
Mhm. Ja, bleiben wir vielleicht noch gleich nochmal am Anfang. Die Überlegungen, die bis zur Eröffnung stattgefunden haben bei euch, also welches Sortiment wollt ihr backen, wie viel wollt oder könnt ihr backen, das hat ja letzten Endes auch ein bisschen was mit der Prognose zu tun, was man überhaupt absetzen kann und auch mit der Technik, die vielleicht schon da war oder die noch kommen sollte, was den Backofen angeht, das ist ja immer das Nadelöhr. Wie seid ihr da vorgegangen? Also was war sozusagen die Priorität? Habt ihr die wirtschaftliche Seite hauptsächlich betrachtet und gesagt, wie viele Brote müssen wir pro Tag, pro Woche verkaufen, damit wir auf den grünen Zweig kommen? Oder habt ihr gesagt, was ist denn jetzt wichtig für die Leute? Was würde vielleicht funktionieren? Und was schaffen wir hier überhaupt? Wie waren da eure Überlegungen? Auch immer mit Blick auf andere Quereinsteiger, die dann Ähnliches vorhaben.
Also Nee, wir haben schon, sind vom Business und vom Ablauf her rangegangen, mhm. ne, dass wir gesagt haben, kleiner Ofen, eben 5 Etagen mit ne, kleiner Backfläche 60x80. Da kriegst du dann freigeschoben nur 30 Brote rein. Mhm. Ja, und Kasten kriegst du 60 rein. Also das war schon klar, es muss auch ein Kasten her. Ja, ein Kastenbrot. Dann haben wir gedacht, okay, dann kriegt man auf jeden Fall so vom Ablauf her, wenn man ein Weizenbrot freigeschoben macht, ein Roggen freigeschoben und ein Kastenbrot, dann hat man ja schon mal, was haben wir dann? 120, ne? Mhm. Ja, 120. Und das reicht nicht ganz. Und wir wollten schon so 150, 180 Brote oder so am Tag, ist eigentlich so schon das, was wir uns vorgenommen hatten von vornherein. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machst du irgendwann mal eben 60 Weizenbrote in den Kühlschrank, die kannst du ja dann auch flexibel abbacken. Mhm. Beim Roggen wusste man nicht, wie einfach geht das. Ja, also der Kneter kann eben auch doppelt, also große Mengen machen, aber der Ofen ist das Nadelöhr. Und so haben wir uns eigentlich rangetastet, dass wir gesagt haben, okay, mit diesen drei Schienen, freigeschoben Roggen, freigeschoben Weizen und Kasten, das versuchen wir erstmal auf die Kette zu kriegen und gucken mal, wie viel wir verkaufen können. Mhm.
Und wie lange habt ihr auf, beziehungsweise welche Backtage habt ihr? Habt ihr 5 Tage die Woche auf oder eher reduziert? Also ich kann das aus anderen Betrieben berichten, auch aus dem eigenen in Hamburg, dass bei langen Teigführungen da durchaus dann plötzlich Probleme auftauchen, zeitliche Probleme, wenn man versucht, jeden Tag aufzumachen und man aber auch noch vorbereiten muss, nachbereiten und so weiter. Also wie habt ihr es gelöst?
Wir haben von Dienstag bis Freitag geöffnet und nehmen den Montag als Vorbereitungstag und haben am Wochenende frei. Also Backstuben frei. Ja. das wurde, ach so, und wir öffnen von 14:30 bis 18:30 Uhr. Das wurde auch ganz gut angenommen. Natürlich gibt es den ein oder anderen Kunden, der sich wünschen würde, dass wir schon morgens aufhaben oder dass wir längere Öffnungszeiten insgesamt haben oder samstags Brötchen anbieten. Also die Wünsche sind groß und ich finde, es ist gar nicht so einfach, da so straight zu bleiben und zu sagen, nein, wir müssen jetzt hier so unseren Stiefel weiterfahren. Also es ist nicht so einfach, nicht nur, weil man dann an den Umsatz denken könnte, sondern weil, wenn man serviceorientiert auch ein Stück weit unterwegs ist, dann will man es den Kunden ja auch recht machen. Mhm. Das ist manchmal ein ganz schönes Waagespiel so. Und deswegen haben wir ja jetzt so ein bisschen, sind wir lockerer geworden mit unseren Öffnungszeiten. Das liegt daran, dass wir wirklich wenig Platz haben und es im Sommer an den heißen Tagen doch sehr warm in der Backstube wird. Und meistens haben wir die Tür vom Verkaufsraum, die ja dann auch gleichzeitig vormittags Backstube ist, die Tür haben wir auf. Und dann kommt immer wieder jemand rein. Und manchmal, wenn wir dann die Weizenbrote schon fertig haben, klar, dann geben wir auch mal was raus. Aber ja.
Also am Anfang, als es ums nackte Überleben ging, in den ersten Wochen, haben wir die Leute wirklich weggeschickt. Und jetzt, daran merkt man auch, dass wir ein bisschen Routine schon bekommen haben. Jetzt schaffen wir es auch mal, nebenbei ein Brot zu verkaufen.
Hm. Und ihr habt erzählt, ihr habt euch dann relativ schnell Hilfe geholt. Was heißt das? Also ist der Bäckermeister, von dem ihr schon kurz gesprochen habt, dann mit an Bord und hilft aus oder hilft generell mit? Also wie ist die Personalsituation, frage ich mal so rum. Wer ist in der Backstube und wer macht Verkauf oder ist es alles immer durcheinander gemischt?
Nee, also wir haben tatsächlich direkt, als wir dann entschieden haben, wir brauchen Unterstützung. Also erstmal haben sich viele bei uns beworben über unseren Instagram-Account. Das ist auch immer noch so, dass Leute uns anschreiben und sagen, sie hätten Lust, bei uns zu arbeiten. Und dann haben wir schon in der zweiten Woche unsere Backhelferin, die jetzt jeden Tag 3 Stunden vormittags uns unterstützt, also auf so Minijob-Basis und so das Gröbste mit abfedert, weil wir dann irgendwann festgestellt haben, so wie wir abwiegen, das ist ja Quatsch. Also wir haben dann ziemlich schnell festgestellt, dass es natürlich Sinn macht, die Teige für den nächsten Tag oder die Mehle und die Zutaten für den nächsten Tag schon abgewogen da zu haben. Mhm. Na, und in solchen Dingen oder auch in der Aufarbeitung unterstützt sie uns dann. Und nachmittags haben wir auch inzwischen Minijobberinnen über unser Netzwerk hier in Itzstein, die uns beim Verkauf unterstützen. Zwar nicht jeden Nachmittag, aber doch an festen Nachmittagen mindestens dreimal in der Woche. Das entlastet schon sehr, weil wir zum Beispiel am Anfang auch gar nicht auf dem Schirm hatten, wie viele Tätigkeiten auch nach dem Backen und während des Verkaufs eigentlich auf uns zukommen. Also, und wenn es nur aufräumen und Wannen auswischen und wegsortieren ist, ja, so. Oder natürlich die Sauerteige vorbereiten für den nächsten Tag.
Mhm. Und das dauert ja alles auch immer ein bisschen länger als zu Hause im Kleinen, weil es ja einfach mehr Teig ist, mehr Wannen, größere Fläche, alles muss ja irgendwie auch sauber gehalten werden, erst recht, wenn der Verkaufsraum quasi auch in der Backstube ist.
Genau.
War denn das genehmigungstechnisch ein Problem? Wahrscheinlich überhaupt nicht, sonst hätte sie das schon erzählt, aber fragen kann man ja nochmal auf der Suche nach Problemen, dass ihr direkt, so habe ich es jetzt verstanden, in der Backstube dann auch verkauft, weil der Kundenkontakt ist ja dann schon da und die Kunden kommen dann, so habe ich es verstanden, ja quasi in die Backstube rein.
Ja, also als wir die Bäckerei übernommen haben, war da in diesem Verkaufsraum so eine 7 Meter lange, so eine typische klassische Theke drin. Ja. Mhm. Das war eigentlich so das erste Ding, was wir rausgerissen haben. Und wir haben aber eine Glasscheibe davon aufgehoben, ja, und die auf so Standfüße gestellt und die ist jetzt der Spuckschutz, die wir auf der so einer Werkbank, die wir wirklich nur so hinschieben, steht. Und dadurch haben die Kunden eben wie bei einer Bäckertheke keinen Kontakt eben zu den Lebensmitteln. Und die Brote stehen in den Ausbackwägen hinter den Verkäufern, also sind weit genug weg von den Kunden. Mhm. Ja, der Rest des Raums ist, in dem dann die Kunden auch sich befinden, der wird auch nicht zum Backen benutzt.
Ja. Wie kann ich mir denn den typischen Backtag bei euch vorstellen? Habt ihr jeden Tag das gleiche Programm oder wechselt das? Und wann fangt ihr an? Wann schließt ihr quasi die Backstube auf? Wann beginnt die Schicht? Und wann seid ihr fertig? Also wie sieht auch eure Arbeitszeit aus als selbstständige Quereinsteiger?
Also wir fangen an um 7 und ja, dann fertig sind wir auch wieder um 7 ungefähr, wenn wir bis 18:30 aufhaben und dann noch ein bisschen aufgeräumt werden muss. Das, was man nicht während der Öffnungszeit schon aufräumen konnte. So, das ist dann, und wir versuchen natürlich auch einander so ein bisschen zu entlasten, dass nicht jeder dann immer die vollen Stunden da sein muss.
Also ungefähr 12 Stunden am Tag, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ja, also am Anfang waren es wirklich für beide 12 Stunden am Tag, das hat sich da tatsächlich schon entspannt. Also jetzt in den Ferien sind wir so ein bisschen mit der Produktion mal runtergegangen, haben aber gemerkt, dass gerade in den Ferien jetzt eigentlich offensichtlich mehr Leute mal Zeit haben, bei uns vorbeizuschauen. Es hat sich alles so ein bisschen so eingespielt, dass ich oft ein bisschen später kommen kann inzwischen und dafür Christoph ein bisschen früher gehen kann.
Ja.
So, also wir haben jetzt eigentlich so im Durchschnitt, ja, ich würde mal sagen, so 8-9 Stunden Tage. Und das ist also zumindest an den 4 Verkaufstagen und das ist okay für uns.
Wie sieht's denn aus mit euren Rohstoffen? Das kommt ja noch dazu, ne? Also man backt natürlich dann die ganze Zeit und hat Kundenkontakt und so weiter, aber es passiert da auch noch relativ viel im Hintergrund. Also zum Beispiel Rohstoffe beschaffen, Rohstoffe bestellen, zu schauen, was brauche ich denn überhaupt, passen die Qualitäten, was ja vielleicht auch jetzt dann bald in wenigen Wochen, Monaten das erste Mal der Fall sein wird für euch, ist, wie sieht die neue Ernte aus und hat das dann irgendwas zu tun mit unserer Produktion. Da wäre auch interessant, was ihr euch für Gedanken gemacht habt dazu. Und ja, Verwaltung kommt auch noch dazu, ne? Also man muss ja auch, ihr habt ein Vorbestellsystem, man muss ja auch die Kunden verwalten, Kundenfragen beantworten und so weiter. Das kommt ja wahrscheinlich noch on top auf diese 8-9 Stunden.
Richtig. Das machen wir ja nebenbei natürlich auch noch mit. Es geht tatsächlich, wir haben ziemlich viele Gespräche im Laden selbst und also wir haben dieses Feedback-Formular, da kriegen wir ja pro Woche vielleicht so 3, 4, 5 E-Mails mit irgendwelchen Rückmeldungen oder Fragen zu unseren Produkten oder Anfragen aller Art, ne? Ein Kindergarten, der mal vorbeikommen möchte und mit den Vorschulkindern die Backstube besichtigen will oder Rückmeldungen zu einzelnen Broten. Der Online-Shop, da haben wir uns ja für eine bestehende Lösung entschieden, von der wir relativ bald gemerkt haben, die ist für uns eigentlich nicht so ganz optimal, weil wir schlecht sortieren können nach den einzelnen Backtagen. Das ist immer so ein bisschen rumgestruggle mit dieser, also da muss eine CSV-Liste quasi vor Eröffnung ausgedruckt werden und ich muss immer darauf achten, dass ich um 13 Uhr checke, welche Menge vom eingestellten Sortiment ist jetzt wirklich weg. Das müssen wir über kurz oder lang irgendwann verändern. Da muss irgendwann definitiv eine andere Lösung her, wenn das weiter so gut läuft mit den Vorbestellungen. Im Moment kommen wir noch damit klar. Es bedeutet natürlich aber auch immer wieder so Inselaufgaben für, in dem Fall meistens für mich, aber die gibt es auch für Christoph und davon wollen wir eigentlich weg. Also ja, das ist nicht so ganz optimal. Wir haben aber jetzt noch gerade ganz aktuell, der wird nach unserem Urlaub aufgestellt sein, haben wir so eine Marktbox. Bestellt, um da auch noch mal ein bisschen entzerren und entlasten zu können, sowohl für die Vorbestellung, aber als auch für zum Beispiel Brote, die früher fertig sind.
Ja, also für alle anderen, die das vielleicht nicht kennen, das ist so eine Art Automat, ne, wo man dann Brote einsortiert und dann kann jeder uhrzeitunabhängig Brot kaufen.
Richtig, genau.
Du hattest ja noch nach Rohstoffen gefragt. Ach so. Ne? Also das war von vornherein mir auch total wichtig, weil als Heimbäcker habe ich immer bei Bongu bestellt und hatte eigentlich so immer nur mit guten Mehlen gearbeitet und dachte auch, dass daher die guten Backergebnisse kommen. Deswegen wäre mir nicht eingefallen, irgendwie mit da Abstriche zu machen. Und da haben wir uns jetzt 3 Mühlen eben gefunden, die uns beliefern. Da sind die Qualitäten eigentlich auch immer bis jetzt konstant gewesen. Auf die Ernte bin ich auf jeden Fall gespannt.
Sind das Mühlen, die bei euch in der Gegend sind oder ist es deutschlandweit, europaweit, weltweit
angesiedelt? Also die Biomühle Eiling, die ist ja bei uns relativ in der Nähe. Da beziehen wir die Dinkel- und Roggenmehle. Und bei Weizenmehlen französische und italienische. Ich kenne die Diskussion, ich finde natürlich auch regional prinzipiell besser. Aber bei den Weizenmehlen bin ich da einfach drauf hängen geblieben und mag die so sehr.
Ja, es gibt auch eine gewisse Sicherheit, das muss man schon dazu sagen, weil da einfach andere Qualitäten möglich sind und auch andere, ja, wie soll ich sagen, andere Ausgleichsmöglichkeiten, wenn Qualitätsschwankungen auftreten sollten. Also das Einzugsgebiet ist einfach größer für die Weizensorten.
Und im Oktober, eine der ersten Sachen war eben, dass ich mich da auch erkundigt hatte nach Mühlen und dass ich bei der Mühle in Frankreich angefragt, ob die eben auch kleine Bäckereien direkt beliefern würden in Deutschland. Und dann gesagt, ja, und wir machen ja hier auch Backkurse so für die französischen Bäcker und einmal im Jahr ist das dann eben auch auf Englisch und in 10 Tagen ist es hier auf Englisch. Und dann bin ich da hingefahren und habe da dann zum Beispiel auch Baguette gemacht und so. Und das ist natürlich ja so Rückenwind am Anfang, dass man sagt, komm, wir kriegen wirklich ein gutes Baguette hier hin.
Wie sieht denn da die Konkurrenzsituation aus in Idstein? Ihr seid ja wahrscheinlich nicht der einzige Bäcker und ja, ich kann mir vorstellen, mit dem Baguette ist man natürlich fein raus, wenn es sehr gut ist. Da hat man ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man jetzt die klassische deutsche Bäckerei anschaut. Aber gibt es denn noch Bäckereien, wo ihr sagt, naja, das ist schon auch noch eine Option für unsere Kunden oder seid ihr da allein auf weiter Flur?
Also es gibt sehr viele auf Back- und Kettenbäcker natürlich in Lichtenstein, wie überall. Auch vis-à-vis schräg gegenüber, einmal von unserer Bäckerei. Und dann gibt es im Prinzip aber nur noch einen Handwerksbäcker in Lichtenstein. Oder zwei eigentlich, ne? Eigentlich sind's zwei. Eine große Biokette, also regional große Biokette, die auch sehr gutes Brot anbietet. Aber ich glaube, die sind alle nicht so brotlastig wie wir. Mhm. Also wir sind gar nicht so sicher, ob inwiefern die uns jetzt zum Beispiel eigentlich wirklich merken oder nicht. Das kriegen wir nicht mit. Also mit der Bio-Bäckerei, da gibt es so ein bisschen Austausch, mit denen haben wir schon, also da schon mit den ein oder anderen Leuten von denen gesprochen. Die waren auch relativ frisch am Anfang bei uns und haben auch Brot geholt und haben uns Props für unser Konzept gegeben. Das war ganz süß von denen. Ganz viel ist hier auch einfach Kuchen und kleinen Gebäck und Brötchen, so bei den anderen Bäckereien. Und da in diesem Spiel machen wir ja gar nicht so sehr mit, auch wenn wir auch inzwischen Baguette-Brötchen anbieten oder mal eine Zimt- oder Himbeerrolle. Bei uns ist Focaccia der Held.
Das ist ja eine bewusste Entscheidung gewesen von euch, zu sagen, wir machen Brot und keine Brötchen oder fast keine Brötchen. Hatte das was mit euren Interessen zu tun, mit eurer Erfahrung, oder war es auch eine wirtschaftliche Frage? Ich kann das aus unserer Bäckereisicht beschreiben. Wir haben uns ja auch ganz bewusst gegen Brötchen entschieden, weil es einfach unwirtschaftlich ist, in so einem kleinen Betrieb ohne technische Unterstützung, zumindest in dem System, wie wir es aufgebaut hatten. Wie war es denn bei euch?
Auch eher so. Also ich mache total gerne Brötchen. Aber hatten das Gefühl, dass wir uns da verzetteln und dass das wirtschaftlich nicht zu machen ist, außer mal hier und da. Mhm. Ja. Die Burger Buns ist was anderes, weil das ist am Freitag, da müssen wir ja keine Teige für den Folgetag vorbereiten und das ist dann eben so ein Ding fürs Wochenende. Und wir haben uns auch zum Glück aus einer alten Bäckereiauflösung noch eine Erika-Maschine kriegen können. Und also gerade die Alex macht sehr viel mit ihr und liebt sie sehr. Und ohne die hätten wir, glaube ich, schon die Schulter ausgekugelt oder so. Aber aber selbst damit ist ja noch keine richtige Produktion, dass man sagt, da kann ich was durchschieben. Und genauso ist ja eigentlich Baguette, ist ja auch fragwürdig, ne? Ist ja auch so viel Arbeit, aber das gehört eben dazu, wie du sagst, das ist ein Alleinstellungsmerkmal und da kann man auch stolz drauf sein, wenn man ein gutes Baguette macht. Deswegen machen wir das auch gerne. Aber das ist im Vergleich zu den Broten schon auch schon schwierig.
Ja, finde ich. Also Brote für alle, die jetzt nicht so im Thema drin stecken, sind schon für eine Handwerksbäckerei der Umsatzbringer und auch der, wo letzten Endes am meisten Marge drauf ist, außer man möchte fürs Baguette 5 € und aufwärts bezahlen, was, glaube ich, keiner möchte. Noch ganz kurz zu eurer Mitarbeiterin Erika. Das kennen auch nicht alle. Das ist eine Teigteil- und Brötchenpresse, sagt man dazu. Also da wird quasi ein großer Teigballen das variiert, sagen wir mal ganz grob 2-3 Kilo, reingelegt, plattgedrückt vorher. Und dann werden da normalerweise 30 Teigstücke abgepresst mit einer Matrize und wenn man mag, auch noch rundgeschliffen. Und dann kann man sie weiterverarbeiten.
Genau,
und die gibt's als Erika, die gibt's aber auch als Fortuna und kann ganz viele Namen haben, je nachdem, welcher Hersteller dahinter steckt. Gut, ganz am Anfang habe ich vernommen, dass ihr mit eurer Eröffnung so eine Woche gut klargekommen seid miteinander in der Backstube und dann nicht mehr so richtig. Mögt ihr da vielleicht noch was erzählen, weil das trifft ja schon auch auf einige zu. Einige Quereinsteiger haben auch den Traum, mit dem Partner oder der Partnerin was aufzubauen. Und sind in der heimischen Küche immer gut miteinander klargekommen. Aber wenn es dann jetzt in die Backstube geht, wo ja doch ein anderer Druck herrscht, erst recht, wenn man vorbestellte Brote backen muss und die nicht einfach verstecken kann, wenn es nichts geworden ist, sondern die werden ja definitiv abgeholt. Da entsteht schon ein Druck, der anders ist als ohne Backstube. Wie seid ihr denn damit umgegangen, außer dass ihr jetzt vielleicht Helfer eingestellt habt?
Es kommt ja immer wieder auch mal zu heiklen Situationen oder zu Situationen, wo man, wenn man alleine für sich entscheiden müsste, vielleicht anders entscheiden würde. Oder jetzt könnte man sagen, ist ja super, dann kann man sich immer gut ergänzen. Aber das ist natürlich auch im Eifer des Gefechts immer nicht so einfach. Also es hilft, glaube ich, nur, wenn man spricht viel miteinander. Und wenn derjenige, dem es gerade vielleicht alles mal sehr nahe geht, sich mal kurz eine Auszeit nehmen kann, also es betrifft öfter mich, ich brauche öfter mal so kleine Auszeiten dann. Und alles in allem muss man viel miteinander sprechen und versuchen, so konstant wie möglich zu arbeiten und viel Struktur von Anfang an versuchen reinzubringen, auch wenn das so ein bisschen den Charme vielleicht erstmal nimmt, oder dieser Verklärung, aber man, das haben wir schon relativ schnell gemerkt, dass also je strukturierter unsere Abläufe sind und umso mehr wir wissen, was wir eigentlich tun, umso besser können wir auch zusammenarbeiten.
Also auch eine gewisse Routine ist wichtig, ne? Dass man über bestimmte Dinge gar nicht mehr groß nachdenken muss. Die sind dann einmal geklärt und dann läuft's.
Ja, genau. Das kann natürlich, kann es immer doch noch mal passieren, dass irgendwie was schief geht und die Routine auch mal kurz ins Wanken gerät, aber grundsätzlich ja. Und in unserem Fall, wir sind ja jetzt in Anführungsstrichen erst 3,5 Monate dabei. Mhm. Das war ein Wahnsinns-Learning, durch das wir da gegangen sind. Und dafür, also manchmal sind wir selber erstaunt, wie wir es geschafft haben, trotzdem immer unsere bestellten Brote abliefern zu können. Also das hat tatsächlich bis jetzt, toi toi toi, funktioniert.
Die Kundenerwartung, wie groß ist da die Rolle auf euch, mit euch? Man hat ja so ein Idealbild von Brot, das man herauslegen möchte und den Kunden anbieten möchte. Und es gibt ja Tage, da trifft man das nicht hundertprozentig. Und sei es nur, weil das Brot vielleicht ein bisschen dunkler geworden ist oder ein bisschen flacher oder es ist in der Kühlung zu reif geworden. Oder wie habt ihr schon gesagt, jetzt im Sommer ist die Backstube halt einfach viel wärmer zwangsläufig, als sie das im Frühjahr oder im Winter wäre. Das verändert ja vieles. Und gerade am Anfang, wenn man noch nicht so die Routine und Erfahrung hat, kann es ja durchaus sein, dass die Brote dann doch mal anders rauskommen. Vielleicht noch verkaufsfähig, aber anders, als man es eigentlich wollte. Macht ihr das transparent der Kundschaft gegenüber oder sagt ihr, naja, entweder merken sie es gar nicht oder wenn, dann sprechen sie es vielleicht hinterher mal an?
Ja, also dadurch, dass ich ja meistens am Verkauf bin nachmittags, ich sag mal so, unsere Kunden sind tatsächlich viel gnädiger mit uns als wir. Das ist so das Erste eigentlich. Ich entschuldige mich schon für Brote, wo die noch sagen, wieso, ist doch alles gut, ist ein Naturprodukt. Da muss ich zum Beispiel auch einfach lernen, ein bisschen cooler zu werden. Christoph ist da deutlich cooler, aber ich denke mir dann immer, okay, ich komme eigentlich aus der Vermarktung und habe immer irgendwelche Produkte auch verkauft und beworben. Wenn es dann das eigene auch noch ist, dass das dann nicht so perfekt geworden ist, ist das echt nicht leicht. Aber wir müssen auch wirklich oft genug unser eigenes Brot essen und vielleicht auch mal zum Vergleich andere Brote essen, um immer wieder auch zu wissen, das ist gut, was wir machen. Und selbst wenn dann zum Beispiel, haben wir das auch mit dem Roggen, kann das immer mal wieder passieren, dass das deutlich flacher ist, als wir eigentlich gerne hätten. Und da sind die Kunden, ach, die sind so süß, also sowieso, die sind so wertschätzend und mit so viel Zuspruch kommen die zu uns, da geht uns wirklich regelmäßig das Herz auf. Also weil die wirklich dann kommen die und sagen, ach toll, dann haben wir heute mal so flache Scheiben, da kann man ja fast so ein Kanapee servieren. Also und auch gar nicht mit Häme, sondern die sind einfach wirklich cool und wirklich dankbar, dass in unserer kleinen Stadt ein richtig, in deren Augen für uns eigentlich auch cooler Sauerteigbäcker ist.
Ja, das ist doch schön.
Und wir sind jetzt also auch durch die Hölle ja gegangen, ne? Also mit 34 Grad, wenn alles 34 Grad hat, ja, und du knallst dann noch diesen Mini-Kühlraum mit Weizenteigen voll, brauchst dich ja nicht zu wundern, dass der das nicht schafft, ne?
Ja.
Und dann müsst ihr auch, rechnerisch müsstest du ja mit -7 Grad kaltem Wasser kneten oder so, ne? Also das funktioniert, also dafür hat es eigentlich noch alles ganz gut geklappt. Also ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass es schlimmer wird.
Da kommen ich meine, natürlich war schon schlimm. Die Mehlqualitäten wieder entgegen, ne? Weil so ein gutes Weizenmehl hält halt schon viel aus.
Auch ja, temperaturtechnisch. Ja, das muss man sagen. Also ja, absolut.
Ja, ihr seid ja noch relativ jung, was die Bäckerei angeht, jedenfalls. Ne? Das Alter von dir, Christoph, haben wir ja schon erfahren. Das kann jetzt jeder selber einschätzen oder du, ob das noch jung ist oder schon mittelalt. Aber die Bäckerei ist noch sehr jung und ihr habt jetzt die ersten 3,5 Monate Erfahrung gesammelt. Da kommt definitiv noch mehr dazu und auch sicherlich vielleicht dann auch mit der neuen Ernte die ein oder andere neue Erfahrung, je nachdem, wie die Witterung so war und der Erntezeitpunkt. Aber ich drücke euch die Daumen, dass es alles gut läuft und würde mir wünschen, dass wir uns vielleicht so in 1-2 Jahren, wenn ihr dann wirklich etabliert seid und alte Hasen im Bäckereigeschäft, vielleicht nochmal wieder hören und die Eindrücke zusammenfassen der letzten 1-2 Jahre. Das wird sicherlich dann anders klingen als das, was wir jetzt gehört haben, aber definitiv nicht schlechter. Insofern bin ich guter Hoffnung, dass es bei euch weiter so gut rollt und ihr macht den Eindruck, dass ihr sehr glücklich damit seid und auch glücklich bleiben werdet mit eurer Bäckerei. Insofern, ja, verbleibe ich einfach mit den besten Wünschen und bedanke mich, dass ihr heute die 3/4 Stunde hier im Podcast gewesen seid.
Lieben Dank.
Dankeschön.
Bis bald.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.